12. November 1911, der Geburtstag von Chet Verrey, Begründer der Telefonseelsorge.
»22 Uhr. Dienstbeginn. Sofort ein Anruf. Eine alte Frau freut sich, dass sie einen Menschen erreicht, denn sie hatte schrecklichen Streit mit ihrem Ehemann.«
»Eine Nacht, ein Tag, eine Nacht bei der Telefonseelsorge in Düsseldorf.«
»22.40 Uhr. Noch einmal die Anruferin. Sie bedankt sich, weil sie jetzt ruhiger geworden ist. 23.05 Uhr. Eine Frau hat einen Konflikt mit ihrer verheirateten Tochter. Der Streit hat sich so zugespitzt, dass die Mutter den Kontakt abgebrochen hat. Aber sie hat Angst, die Enkelkinder dabei auch zu verlieren. Wie soll sie sich verhalten?«
»Wenn ich zum Nachtdienst fahre, dann fahre ich durch die halbdunkle Stadt Düsseldorf. Und dann habe ich doch oft so Gedanken, was spielt sich hinter diesen Fenstern wohl ab? Was ist in den dunklen Fenstern los dahinter? Was ist bei den Beleuchteten los? Wer wird wohl anrufen?«
4 Uhr. Eine verängstigte Anruferin hat medizinische Experimente gemacht und fragt, ob sie gefährlich seien. Sie beschreibt sie in allen Einzelheiten.
»Ich glaube, dass jeder Mensch seine Abgründe hat. Für uns ist das hier in der Telefonseelsorge zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, das in der Ausbildung zu entdecken. Also, dass die Welt nicht besteht aus Menschen, die krankhafte Neigungen haben, pervers sind, kriminelle Neigungen haben und aus solchen, die das alles nicht haben und nicht kennen.«
4.20 Uhr. Die Anruferin vom Abend, die mit ihrem Ehemann Streit hatte, meldet sich noch einmal. Jetzt erst schildert sie die ganze Dramatik ihrer Situation. Sie ist todkrank und der Mann hat die Wohnung verlassen. Sie fühlt sich Mutterseelen allein.
»Dazu neigen wir ja auch alle. Mir würde sowas nicht passieren. Ich würde mich ganz anders, viel heroischer oder so entscheiden. Da ist es wirklich wichtig, sich auch mit seinen eigenen Abgründen zu beschäftigen, damit man etwas Abstand gewinnt von solchen Gedanken und auch von solcher Haltung.«
6 Uhr. Verwirrendes, unklares Gespräch über ein Kind, das sich umbringen will. Was war das?
Alle Anruferinnen, Anrufer dieser Nacht haben 0800 111 0111 gewählt, die Nummer, die kostenlos mit der Telefonseelsorge verbindet. Diejenigen, die Hilfe suchen und die, die den Anruf beantworten, nennen ihre Namen nicht, sie erscheinen nicht als Person, nur als Stimmen. Die einen erzählen ihre Geschichte, stammeln sie oder stoßen sie hervor, die anderen stellen Fragen, versuchen zu verstehen, sie haben Zeit, sie haben die Verbindung, sie sind immer erreichbar, wenn nicht gerade besetzt ist.
8.22 Uhr. Der Anrufer beklagt seine Situation, auch er hat schon öfter angerufen. Er ist arbeitslos, Hartz-IV-Empfänger, gut qualifiziert jedoch ohne Aufgabe und hat viel zu wenig Geld. 10.45 Uhr. Eine Schülerin wird von Klassenkameraden bedroht. Sie hat große Angst und findet bei Erwachsenen keine Hilfe.
Das Schicksal eines Mädchens stand am Beginn der Telefonseelsorge. Eine 14-Jährige hatte sich in den 50er Jahren in England umgebracht. Sie bekam zum ersten Mal ihre Periode, erschrak und dachte, sie sei unheilbar krank. Lieber wollte sie sterben als lange leiden. Der englische Pfarrer Chet Verrey beerdigte sie. So jedenfalls schreibt er selbst. In anderen Quellen heißt es, er habe von dem Fall lediglich gehört. So oder so, er wollte tätig werden. Es kann doch nicht sein, dass im 20. Jahrhundert ein Mädchen glaubt, sich umbringen zu müssen, nur weil es nicht aufgeklärt ist. Chet Verrey, der am 12. November 1911 geboren ist und heute nicht mehr ganz fit, aber doch freudig seinen 95. Geburtstag feiert, schrieb zunächst Aufklärungsartikel für eine Zeitung. Er erinnert sich:
»Das waren wahrscheinlich die ersten Artikel, die England zu einer Gesellschaft werden ließen, in der es keine Tabus mehr gab. Der Verleger war begeistert. Sowas verkauft sich. Ich war begeistert, weil Menschen mir zurückschrieben und mir ganz offen ihre Probleme schilderten. 14 von ihnen hielt ich für selbstmordgefährdet. Einen vermittelte ich an einen Arzt. Sie wurden alle gerettet.«
Jetzt erkannte Chet Verrey, der Pfarrer der anglikanischen Kirche, erst, wie groß das Problem Selbstmord überhaupt war.
»Ich hatte gelesen, dass in London jeden Tag 3 Menschen Selbstmord begehen. Was sollten sie machen, wenn sie nicht irgendeinen Arzt oder einen Sozialarbeiter unseres fabelhaften Wohlfahrtsstaates brauchen konnten? Welcher Mensch könnte ihnen in der Situation eine Stütze sein? Was muss dieser Mensch können? An mich hatten sich schon einige gewandt, weil ich niemanden verurteilte. Also, wenn es so leicht ist, Menschenleben zu retten, warum mache ich das nicht die ganze Zeit? Aber wovon soll ich dann leben? Und wie würden Sie mich finden, wenn Sie gerade mitten in einer Krise stecken? In einem Notfall rennt jeder zum Telefon und wählt 999.
Die englische Variante des deutschen Notrufs 110.
Aber wenn einer am Abgrund steht und bereit ist zu springen, braucht er eine Leiter. Jedoch am Abgrund steht fast nie ein Telefon.
Handys gab es ja noch nicht in den 50er Jahren.
Der Mensch braucht Hilfe, bevor er am Abgrund steht. Ich dachte, man braucht eine Notrufnummer für Menschen, die lebensmüde sind.
In Deutschland nehmen sich heute täglich etwa 30 Menschen das Leben. Im Jahr sind das 11.000. Jeden Tag tötet sich ein Jugendlicher. Die Zahl der Männer, Frauen und Jugendlichen, die einen Selbstmordversuch begehen, wird auf 300 bis 600 geschätzt. Jeden Tag. Der Seelsorger Chad Varay.
Dann sagte ich zu Gott, komm, sei vernünftig, schau nicht auf mich. Es gibt doch jetzt schon in der anglikanischen Kirche keinen, der mehr zu tun hat als ich. Das soll ein Pfarrer aus einer der Kirchen in der Innenstadt machen. Die sind leer und er hat nichts zu tun. Damit war die Sache für mich erledigt. Ich fuhr an die belgische Küste in die Ferien. Dort bekam ich einen Anruf. Ich soll St. Stephen übernehmen, gerade so eine Innenstadtgemeinde im Finanzbezirk von London. Im Vorstellungsgespräch, im Kirchengemeinderat waren lauter fromme Gemüsehändler, erzählte ich von meinem Plan. Als Nummer wählte ich 9000. Am 2. November 1952 nahm ich zum ersten Mal das Telefon ab. Es läutete ununterbrochen. Schon bald boten sich andere Menschen an, mir zu helfen. Denen, die ich sympathisch fand, gestattete ich großmütig, sich mit den Anrufern zu unterhalten, bis sie zu mir durchstellen konnten. Es dauerte nicht lang, bis mir klar war, dass sie den Anrufern weit mehr helfen konnten als ich. Die meisten brauchten nur ein einfühlsames Gespräch. Kaum jemand brauchte meinen Rat oder den eines Arztes. Im Februar 1954 rief ich diese Freiwilligen zusammen. Jetzt seid ihr dran, Samaritans.
In England betreibt die Organisation der Samaritans bis heute die Telefonseelsorge, die so flott wie unübersetzbar Helpline heißt. In Deutschland haben Geistliche schon zwei Jahre später, 1956, die Lebensmüdenbetreuung gegründet, die dann zur Telefonseelsorge wurde. Seit 50 Jahren tragen die evangelische und die katholische Kirche sie gemeinsam. Sie werden ergänzt von anderen Angeboten wie Jugend- und Kindertelefonen.
Ab 10 Uhr. Telefon belegt durch Scherzanrufe von Kindern. Es ist unklar, ob eine ernste Frage dahinter steht. 14.32 Uhr. Die Anruferin möchte nach vielen Jahren wieder mit ihrem Bruder in Kontakt kommen und bittet um himmlischen Beistand. 15 Uhr. Der Anrufer hat nach langer Ehe eine Frau per Internet kennengelernt und sich ihretwegen scheiden lassen, dann geheiratet. Nun ist auch diese Beziehung am Ende und er steht vor den Scherben.
Das ist aufregend. Mit wem habe ich da zu tun?
Der Mann, den wir Hans nennen, ist Berater bei der Telefonseelsorge, einer von 7000 Ehrenamtlichen in Deutschland. Zwei Jahre lang hat seine Ausbildung gedauert, er hat gelernt zuzuhören, möglichst schnell die Probleme der Anrufer zu erfassen und keine billigen Ratschläge zu geben.
Da bedarf es doch dann einer sehr einfühlenden Distanz auch, dass man sich nicht in diese Krisensituation mit hineinziehen lässt.
2 Millionen Mal klingelt das Telefon im Jahr und oft sind Anrufer, Anruferinnen in der schwersten Krise, in die ein Mensch geraten kann, wenn ihre einzige Möglichkeit zu sein scheint, sich umzubringen.
Der Anrufer ruft ja vor seinem Tun eben noch an. Er sucht ja die Möglichkeit, vielleicht doch noch eine Tür aufzubekommen, um einen anderen Ausweg zu finden.
Hans zeigt zuerst Respekt vor der Entscheidung.
Für mich ist es sehr wichtig, ja, dass ich dann auch erstmal dem Anrufer die Lösung, die er wählen möchte, nämlich Suizid zu begehen, auch erstmal zu lassen. Weil ich kann ihn sowieso nicht davon abhalten. Und dann über diese mögliche Lösung vielleicht zu einer anderen Lösung zu kommen, ist sehr schwierig. Kann sehr belastend dann auch sein.
Und Jürgen Schramm, der jahrelang die Telefonseelsorge Krefeld leitete und sich auf das Thema Hilfe für Menschen mit Selbstmordgedanken spezialisiert hat, ergänzt.
Suizidale Menschen, die bei uns anrufen, sind ja noch ambivalent. Das heißt, sie können zwar so nicht mehr leben,
oder wollen so nicht mehr leben, haben sich aber noch nicht endgültig entschieden, tot zu sein. Und diese Ambivalenz versuche ich zu vertiefen, mehr Richtung Leben hin. Was brauchtest du, um vielleicht diese Nacht überleben zu können? Was könntest du dann weiter brauchen, damit es wieder ins Leben reingeht? Ohne allerdings Versprechungen zu machen, wenn jemand sagt, meine Frau hat mich verlassen, jetzt kann ich nicht mehr leben, ich kann ihm die Frau nicht zurückbringen. Das heißt also, ich muss auch immer ehrlich und authentisch sein.
Er will die Menschen darin begleiten, sich selbst ein bisschen länger auszuhalten. Er lässt ihnen die Gewissheit, dass die Möglichkeit, das eigene Leben mit Gewalt zu beenden, als letzter Ausweg bleibt. Wenn sie die Entscheidung aber aufschieben, können sie vielleicht in ein neues, lebbareres Leben hineinwachsen. Eine Frau hat sich öfter bei ihm gemeldet, Jürgen Schramm.
Ich habe nach einigen Jahren der Begleitung, habe ich sie gefragt, es hat sich eigentlich bei Ihnen wirklich nichts verändert und Sie sind immer noch suizidal. Dann sagte diese Frau zu mir, hat mich ganz groß angeguckt, aber ich lebe noch. Und von daher war das schon auch so ein Hinweis für mich, dass wir manchmal vielleicht zu viel auch verlangen wollen, was sich bei Menschen ändert. Ihr reichte es, dass sie noch lebt.
Die Gespräche am Telefon hatten schon tausende Menschenleben in England gerettet. Irgendwann wird man wissen, was Menschen, die sich umbringen wollen, brauchen. Dann wird Selbstmord eine unbedeutende Todesursache sein.
Chad Verray, der Erfinder der Hilfe mit der Stimme, gibt sich optimistisch. Vielleicht allzu optimistisch.
15.30 Uhr. Junge Mutter mit einem Säugling ist über ihren Partner entsetzt und verunsichert, weil er Internetkontakte zu anderen Frauen pflegt und Pornos liest. 18.50 Uhr. Psychisch kranke Frau leidet unter ihrer Krankheit und der Wirkung der Medikamente. Sie hat Atemnot.
Manchmal lenke ich das Augenmerk auf ganz andere Dinge als auf die Depression. Manchmal sage ich ganz harmlose kleine Dinge wie, sagen Sie doch mal, wie Sie sich jetzt im Moment befinden in Ihrem Zimmer, Ihrer Wohnung. Haben Sie denn heute schon mal eine Tasse Kaffee getrunken? Oder wie ist das mal mit Aufstehen oder mit Lüften?
21 Uhr. Schülerin versteht sich nicht mit ihren Eltern, möchte ausziehen, traut sich aber nicht zu, allein zu wohnen, weil sie depressiv ist. Sie überlegt, in ein Wohnheim für betreutes Wohnen zu gehen.
Eine Nacht, ein Tag, eine Nacht in der Düsseldorfer Telefonseelsorge. Es wird weitergehen am nächsten Tag in der nächsten Nacht. Und Berater, wie die Leiterin Christa weiß, werden weiterhin Auswege suchen, Lichtblicke, selbst wenn sie nur kurz aufscheinen.
23.17 Uhr. Eine junge Frau. Sie weint, ist verzweifelt, voller Angst, kaum zu verstehen. Sie ist in Panik, weil sie alleine ist.
Mal etwas ganz anderes in die Waagschale werfen als dieses Kreisen um diese schweren Dinge. Und ich habe schon öfter erlebt, dass das wie so ein Strohhalm war. Das hat natürlich nicht die Situation grundsätzlich verändert. Aber im Moment war es eine Möglichkeit, sich aus der Lähmung zu begeben. Und wenn es nur eine winzige ist, so ist es doch ein Gefühl von, ja, ach ja, das geht. Und manchmal haben die auch wieder angerufen und gesagt, ja, das war doch eine gute Idee.